Das Bekenntnis. Obwohl Gott alles weiß, was unter allen nur denkbaren Bedingungen geschehen mag oder kann, hat er doch nichts darum verordnet, weil er es als zukünftig voraussah oder als etwas, das unter solchen Bedingungen geschehen würde. Westminster Bekenntnis, Kapitel 3, Abschnitt 2. Einleitung. Auf welchem Boden steht deine Hoffnung? Das ist die Frage, die dieser Abschnitt des Bekenntnisses dir stellt. In der Stille deines Herzens, wenn niemand zuhört, worauf gründest du dein Vertrauen, dass du zu Gott gehörst? Auf etwas, das du getan hast. Auf eine Entscheidung, die du getroffen hast. Auf einen Glauben, den du aufgebracht hast. Oder auf etwas, das ganz und gar außerhalb deiner selbst liegt. Das Westminster-Bekenntnis gibt auf diese Frage eine Antwort, die den Menschen entweder in die Knie zwingt oder in den Widerspruch treibt. Es lehrt, dass Gottes ewiger Ratschluss nicht auf dem beruht, was er im Menschen voraussah. Nicht auf vorausgesehenem Glauben. Nicht auf vorausgesehenem Gehorsam. Nicht auf irgendeiner guten Regung des menschlichen Herzens. Der Ratschluss Gottes hat keinen Grund außerhalb Gottes selbst. Diese Lehre ist nicht leicht. Sie fordert von dir, alles loszulassen, worauf der Mensch von Natur aus sein Vertrauen setzt. Sie sagt dir, der Grund deiner Erwählung liegt nicht in deinem Glauben, deiner Reue, deinem Gebet, deiner Heiligung. Er liegt allein in Gott. In seinem freien, ungeschuldeten, souveränen Wohlgefallen. Im vorigen Abschnitt haben die Väter von Westminster den ewigen Ratschluss Gottes in seinem ganzen Umfang entfaltet, dass Gott von aller Ewigkeit her alles verordnet hat, was geschieht, und doch nicht der Urheber der Sünde ist. Jetzt gehen sie einen Schritt weiter und fragen nach dem Grund dieses Ratschlusses. Warum hat Gott beschlossen, was er beschlossen hat? Lag der Grund in ihm selbst oder in den Geschöpfen? Die Antwort ist von großer Tragweite. Sie entscheidet, ob das Heil ganz aus Gnade ist oder ob der Mensch doch einen Beitrag leistet. Was hier verhandelt wird, ist kein akademischer Streit unter Theologen. Es ist die Frage, ob dein Heil sicher ist. Wenn Gottes Erwählung auf deinem vorausgesehenen Glauben beruht, dann steht dein Heil auf dem unsicheren Boden deiner eigenen Treue. Dann hängt alles daran, ob du glaubst, ob du durchhältst, ob du genug liebst. Aber wenn Gottes Erwählung allein in ihm selbst gründet, dann steht dein Heil auf dem Felsen seiner Unveränderlichkeit. Dann kann nichts und niemand dich aus seiner Hand reißen. Das ist es, was die Väter von Westminster in diesem kurzen, dichten Abschnitt bekennen. Lasst uns hören, was die Schrift dazu sagt. Die biblischen Grundlagen. Die Bibel stellt die Dinge von Anfang an klar. Nicht der Mensch wählt Gott, sondern Gott wählt den Menschen. Nicht menschliches Verdienst ist der Grund der Erwählung, sondern göttliches Erbarmen. Wer die Schrift aufschlägt, findet diese Wahrheit auf jeder Seite. Der Apostel Paulus legt im Römerbrief den Grundstein dieser Lehre mit einem Beispiel, das jeden menschlichen Ruhm zunichte macht. Er schreibt von Rebekka, der Frau Isaaks, die Zwillinge in ihrem Leib trug, ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde zu ihr gesagt: Der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Alles Wichtige steht in diesen Worten. Ehe die Kinder etwas getan hatten. Nicht aufgrund von Werken, weder guten noch bösen. Der Ratschluss Gottes ging ihrer Geburt voraus, er ging ihrem Handeln voraus, er ging jedem menschlichen Unterschied voraus. Gott erwählte Jakob und nichts an Jakob war der Grund dafür. Das ist die Wurzel, aus der die ganze Lehre wächst. Das griechische Wort, das Paulus für diesen göttlichen Vorsatz verwendet, heißt Eklog, Erwählung. Es bedeutet ein Herauswählen, ein Aussondern. Es setzt voraus, dass Gott aus einer Menge einige für sich bestimmt. Und der Messstab dieser Auswahl liegt nicht in den Erwählten, sondern im Erwählenden. Paulus fasst den Grundsatz in einen Satz, der wie ein Schwert durch alle menschlichen Ansprüche schneidet, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Wer will, hat damit nichts vor Gott voraus. Wer läuft, wer sich müht, wer eifrig ist, nichts davon ist der Grund, warum Gott sich erbarmt. Das Erbarmen kommt von Gott allein. Es ist ungeschuldet, unverdient, unbedingt. Derselbe Apostel schreibt im Brief an die Epheser Worte, die wie eine Glocke durch die Zeiten läuten, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, und hat uns vorherbestimmt zur Kindschaft gegen sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Jedes Wort ist hier von Gewicht. Die Erwählung geschah in ihm, das heißt in Christus. Sie geschah, ehe der Weltgrund gelegt war, also vor aller Zeit, vor aller Schöpfung, bevor es einen Menschen gab, der etwas tun oder lassen konnte. Und sie geschah nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das griechische Wort Eudokia meint nicht einen widerwilligen Beschluss, sondern ein freies, herzliches Gefallen. Gott hat uns nicht erwählt, weil er musste, sondern weil er wollte. Seine Liebe war nicht erzwungen, sondern frei. Beachte den Zweck dieser Erwählung, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Die guten Werke, die Heiligkeit, der Gehorsam des Glaubens, sie sind nicht der Grund der Erwählung, sondern ihre Frucht. Gott erwählt nicht, weil er Heiligkeit voraussieht. Er erwählt, damit Heiligkeit entstehe. Die Reihenfolge ist entscheidend. Wer sie umkehrt, verliert das Evangelium. Im zweiten Brief an Timotheus bekräftigt Paulus diese Wahrheit mit feierlichem Ernst, der uns selig gemacht und berufen hat mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Wieder die Verneinung aller menschlichen Werke als Grund der Erwählung. Wieder der Hinweis auf den Ratschluss und die Gnade. Und wieder die Zeitbestimmung vor der Zeit der Welt. Bevor es Zeit gab, gab es Gnade. Bevor der Mensch existierte, existierte der Ratschluss Gottes. Das griechische Wort für Ratschluss ist hier Prothesis, wörtlich das vor sich hinstellen, der feste Vorsatz. Es ist dasselbe Wort, das für die Schaubrote im Tempel gebraucht wird, das Brot, das beständig vor Gottes Angesicht liegt. So fest und beständig wie jenes Brot ist der Ratschluss Gottes. Er wankt nicht. Er ändert sich nicht. Er ist vor Gottes Angesicht festgestellt für alle Ewigkeit. Petrus endlich eröffnet seinen ersten Brief mit Worten, die manche verwirrt haben, die aber in ihrem biblischen Zusammenhang klar sind, auserwählt nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das griechische Wort Prognosis, mit Vorsehung übersetzt, heißt wörtlich Vorhererkenntnis. Die Frage ist, was für eine Erkenntnis ist gemeint? Kennt Gott die Menschen bloß im Voraus, wie ein Zuschauer, der einen Film schon gesehen hat? Oder ist dieses Erkennen? Jenes tiefe, persönliche Erkennen, das die Bibel meint, wenn sie sagt, Adam erkannte sein Weib Eva? Das hebräische Wort Yada, das dieser griechischen Wendung zugrunde liegt, meint nie ein blosses Vorherwissen, sondern eine liebende, erwählende Erkenntnis. Gott erkennt. Die Seinen, wie ein Vater sein Kind erkennt, nicht nur dem Namen nach, sondern in innigster Gemeinschaft. Das Bekenntnis zieht aus all diesen Schriftzeugnissen einen klaren Schluss. Nicht weil Gott voraussah, dass jemand glauben würde, hat er ihn erwählt. Sondern weil Gott ihn erwählt hat, darum kommt er zum Glauben. Der Glaube ist nicht die Ursache der Erwählung, sondern ihre Wirkung. Das ist die biblische Ordnung, und jede andere Ordnung verkehrt das Evangelium. Was die Westminster-Väter meinten. Die Westminster-Väter schrieben diesen Abschnitt in einer Zeit, in der die Fundamente des Glaubens erzitterten. Der große Sturm, der über Europa hinwegfegte, trug einen Namen, Arminianismus. Jakob Arminius, ein Theologe in Leiden, hatte um die Wende zum 17. Jahrhundert begonnen, die reformierte Lehre von der Erwählung umzudeuten. Er starb 1609, aber seine Anhänger, die Remonstranten, trugen seine Gedanken weiter und brachten sie 1610 in 5 Artikeln vor die niederländischen Generalstaaten. Der Kern ihrer Lehre war dieser: Gott hat diejenigen zum Heil erwählt, von denen er voraussah, dass sie glauben und im Glauben beharren würden. Die Erwählung gründete also nicht in Gottes freiem Ratschluss, sondern in seinem Vorauswissen menschlicher Entscheidungen. Was auf den ersten Blick harmlos klingt, hat tiefe Konsequenzen. Wenn Gottes Wahl auf vorausgesehenem Glauben beruht, dann ist der letzte Unterschied zwischen einem Geretteten und einem Verlorenen nicht Gott, sondern der Mensch. Dann hat der Gläubige etwas, dessen er sich rühmen kann, seinen eigenen Glauben. Dann ist die Gnade nicht mehr souverän, sondern abhängig von der menschlichen Annahme. Die Synode von Dordrecht, die von 1618 bis 1619 tagte, prüfte die Lehre der Remonstranten anhand der Heiligen Schrift und verwarf sie. Die Lehrregeln von Dordrecht, auch Dordrechter Kanones genannt, stellten dem arminianischen Bedingungsgefüge die biblische Lehre entgegen, die Erwählung geschieht nicht aufgrund vorausgesehenen Glaubens, sondern der Glaube ist die Frucht der Erwählung. Nicht das Vorherwissen, sondern der Ratschluss Gottes ist der Grund. Die Synode formulierte es so, die Ursache dieser gnädigen Erwählung ist allein das Wohlgefallen Gottes, nicht darin bestehend, dass er irgendwelche Eigenschaften oder Taten des Menschen aus allen möglichen Bedingungen als Bedingung des Heils vorauserwählt hätte, sondern darin, dass er einige bestimmte Personen aus der gemeinsamen Menge der Sünder sich zum Eigentum annimmt. Die Westminster-Väter standen auf den Schultern von Dordrecht. Sie wussten, wer hier nachgibt, gibt das ganze Evangelium preis. Wenn die Erwählung an eine menschliche Bedingung geknüpft ist, dann ist das Heil letztlich doch ein Werk des Menschen, wenn auch ein von Gott unterstütztes. Das aber ist nicht das Evangelium der Schrift. Das Evangelium sagt, das Heil ist ganz aus Gott. Doch die Väter in Westminster kämpften nicht nur gegen Arminius. Ein zweiter Gegner war feiner und vielleicht gefährlicher, die Jesuiten um Louis de Molina, die eine Lehre ersonnen hatten, die sie Scientia Media nannten, das mittlere Wissen. Gott, so Molina, wisse nicht nur, was wirklich geschehen werde, sondern auch, was unter allen nur denkbaren Umständen geschehen würde. Er wisse, wie jeder Mensch in jeder möglichen Situation handeln würde. Aufgrund dieses Wissens wähle er dann die Welt aus, in der möglichst viele gerettet werden. Das klingt klug, fast fromm. Aber die Westminster-Väter durchschauten die Konsequenz, wenn Gott seinen Plan auf ein Wissen gründet, das vom hypothetischen Verhalten der Geschöpfe abhängt, dann ist dieses Verhalten die letzte Ursache des göttlichen Ratschlusses. Dann bestimmt nicht Gott, was geschieht, sondern der Mensch bestimmt, was Gott beschließt. Das Geschöpf wird zum heimlichen Herrn der Geschichte. Dagegen setzt das Bekenntnis sein klares Nein. Gott hat nichts verordnet, weil er es als zukünftig voraussah oder als etwas, das unter solchen Bedingungen geschehen würde. Kein Vorauswissen, kein bedingtes Wissen, kein mittleres Wissen ist der Grund des göttlichen Ratschlusses. Der Grund liegt allein in Gott. Eine dritte Front eröffnete sich gegen die Socinianer, die Anhänger des Faustus Socinus. Sie leugneten nicht nur die Erwählung, sondern jegliches Vorherwissen Gottes von zukünftigen Handlungen freier Geschöpfe. Wenn der Mensch frei sei, so ihre Logik, dann könne Gott nicht wissen, was er tun werde. Das Bekenntnis stellt gleich im ersten Satzteil klar, obwohl Gott alles weiß, was unter allen nur denkbaren Bedingungen geschehen mag oder kann. Gottes Wissen ist vollkommen. Nichts ist ihm verborgen, nichts überrascht ihn, nichts liegt außerhalb seines Blickfelds. Aber dieses Wissen ist nicht der Grund, sondern die Folge seines Ratschlusses. Gott weiß die Zukunft, weil er sie bestimmt hat. Der schottische Theologe Robert Shaw, der die erste umfassende Auslegung des Westminster-Bekenntnisses verfasste, brachte die Sache auf den Punkt, würde Gott allein aufgrund von Vorauswissen erwählen, dann hinge die Erwählung von etwas im Geschöpf ab, das den einen vom anderen unterscheidet. Die Schrift aber lehrt, dass der Unterschied zwischen Erwählten und Nichterwählten allein in Gottes souveränem Willen liegt. Shaw sah klar, wer dem Menschen auch nur den kleinsten Anteil am Grund seiner Erwählung zuspricht, hat den reformierten Glauben verlassen. Eine Unterscheidung hilft hier, viele Missverständnisse aufzulösen. Das Bekenntnis leugnet nicht, dass Gott Glauben, Gehorsam und gute Werke voraussieht. Es leugnet, dass dieses Vorauswissen der Grund seiner Erwählung ist. Gott sieht den Glauben der Erwählten voraus, gewiss. Aber er sieht ihn voraus, weil er beschlossen hat, ihn zu wirken. Die Reihenfolge ist nicht, Gott sieht meinen Glauben voraus, also erwählt er mich. Sondern, Gott erwählt mich, also schenkt er mir den Glauben. Zwischen diesen beiden Sätzen liegt der ganze Unterschied zwischen Gnade und Werkgerechtigkeit. Was die Väter von Westminster lehrten, war nicht neu. Es war die alte Lehre der Kirche, gereinigt von den Zusätzen des Mittelalters und den Verirrungen der Renaissance. Es war die Lehre des Augustinus gegen Pelagius. Es war die Lehre Luthers gegen Erasmus. Es war die Lehre Calvins gegen Pigius. Immer, wenn die Kirche dem Menschen auch nur einen Fußbreit Boden als Grund seiner Erwählung zusprach, musste das Evangelium neu entdeckt werden. Das Westminster-Bekenntnis steht in dieser langen Reihe der Zeugen, die mit einem Mund bekennen, allein aus Gnade. Theologische Tiefe. Die Lehre, dass Gottes Ratschluss nicht auf Vorauswissen beruht, ist mehr als ein dogmatischer Grenzstein. Sie ist das Tor zu einer ganzen Welt theologischer Erkenntnis. Wer durch dieses Tor tritt, dem öffnet sich der Blick auf das Wesen des Evangeliums. Johannes Calvin widmete dieser Frage ein eigenes Kapitel in seiner Institutio. Im dritten Buch, Kapitel 22, geht er der Frage nach, ob die Erwählung auf vorausgesehenem Glauben beruhe. Seine Antwort ist unmissverständlich: Wenn wir den Ursprung unserer Erwählung in uns selbst suchen, so entreißen wir Gott die Ehre. Calvin wusste, dass hier nicht eine nebensächliche Lehrfrage verhandelt wurde, sondern das Herz des Glaubens. Entweder Gott bekommt alle Ehre für das Heil, oder der Mensch teilt sie mit ihm. Ein geteiltes Heil aber ist kein biblisches Heil. Calvin gebrauchte ein Bild, das sich dem Gedächtnis einprägt. Wenn du wissen willst, ob du erwählt bist, blicke nicht in den verborgenen Ratschluss Gottes hinein. Das wäre, als wolltest du in die Sonne schauen, du würdest blind werden. Blicke auf Christus. Er ist der Spiegel, in dem du deine Erwählung erkennen kannst. Wer zu Christus kommt, wer an ihn glaubt, wer in ihm Vergebung sucht, der darf gewiss sein, dass er erwählt ist. Denn niemand kommt zu Christus, der nicht vom Vater gezogen wurde. Der Glaube ist nicht die Bedingung, die du mitbringst, sondern das Zeichen, das Gott dir gibt. Er ist die Frucht der Erwählung, an der du sie erkennst, nicht die Wurzel, aus der sie wächst. Diese Unterscheidung zwischen Wurzel und Frucht ist grundlegend für alles Weitere. In der arminianischen Sicht ist der Glaube die Wurzel der Erwählung. Gott erwählt, weil er den Glauben voraussieht. In der reformierten Sicht ist die Erwählung die Wurzel des Glaubens. Gott schenkt den Glauben, weil er erwählt hat. Ein Baum wächst aus der Wurzel, nicht die Wurzel aus dem Baum. Genauso wächst der Glaube aus der Erwählung, nicht die Erwählung aus dem Glauben. Bullinger hat in seinen Dekaden diesen Gedanken seelsorgerlich entfaltet. Für ihn war die bedingungslose Erwählung tiefer Trost für das angefochtene Gewissen. Wenn der Glaube wankt, und welcher Glaube wankte nicht einmal, dann wankt nicht die Erwählung. Wenn die Liebe erkaltet, und welche Liebe erkaltete nicht einmal, dann erkaltet nicht Gottes Ratschluss. Denn der Grund der Erwählung liegt nicht in der wechselhaften Treue des Menschen, sondern in der unwandelbaren Treue Gottes. Bullinger schrieb, wie der Fels im Sturm nicht wankt, obgleich die Wellen an ihm brannten, so wankt Gottes Erwählung nicht, obgleich unser Glaube angefochten wird. Denn sie gründet nicht auf unserem Glauben, sondern auf Gottes ewigem Vorsatz. Zwingli dachte in seiner Schrift über die Vorsehung Gottes diese Lehre von der Gotteslehre her. Wenn Gott wahrhaft Gott ist, dann kann nichts außerhalb seiner selbst der letzte Grund seines Handelns sein. Ein Gott, der auf Vorauswissen reagiert, ist kein Gott, sondern ein Zuschauer. Er mag klüger sein als wir, aber er bestimmt nicht, er beobachtet nur. Zwingli sah klar, entweder Gott ist die erste Ursache aller Dinge, oder er ist es nicht. Gibt man auch nur das Geringste zu, das nicht von ihm gewirkt ist, so hat man die Ehre Gottes angetastet. Der Ratschluss Gottes, schrieb Zwingli, ist nicht eine Antwort auf das, was der Mensch tun wird. Er ist der Grund, warum der Mensch tut, was er tut. Der englische Puritaner Thomas Goodwin entfaltete dieselbe Wahrheit mit besonderer Wärme für das Herz. In seiner Schrift von der Erwählung zeigt er, dass der Glaube nicht der Grund der Erwählung sein kann, weil der Glaube selbst ein Geschenk Gottes ist. Paulus schreibt an die Philipper, denn euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Wenn der Glaube von Gott gegeben ist, wie kann er dann der Grund sein, warum Gott erwählt? Das wäre, als ob ein Vater seinem Kind ein Geschenk macht und dann sagt, ich habe dir das Geschenk gemacht, weil ich voraussah, dass du das Geschenk annehmen würdest. Goodwin bringt es auf den einfachen Satz, der Glaube ist nicht die Ursache, sondern die Frucht der Erwählung. Der irische Presbyterianer William Cunningham, ein scharfsinniger Theologe des 19. Jahrhunderts, zeigte in seiner historischen Theologie, dass die Lehre vom bedingten Ratschluss nicht eine harmlose Abweichung ist, sondern das ganze System der Lehre verändert. Wer einmal zugibt, dass Gottes Erwählung auf vorausgesehenem Glauben beruht, muss folgerichtig auch zugeben, dass die Erlösung nicht vollständig aus Gnade ist. Dann hat der Mensch einen Anteil, und sei er noch so klein. Dann rühmt sich das Geschöpf vor dem Schöpfer. Cunningham schrieb, die Lehre von der unbedingten Erwählung ist nicht eine isolierte Spitzfindigkeit, sondern der logische Ausgangspunkt des ganzen evangelischen Systems. Gib sie preis, und du wirst bald das ganze System preisgeben. Der Heidelberger Katechismus, der in der reformierten Schweiz bis heute in Gebrauch ist, bekennt diese Wahrheit in Frage 54 in großer Einfachheit. Auf die Frage, was der Artikel vom Heiligen Allgemeinen Christlichen Kirche bedeute, antwortet er, dass der Sohn Gottes aus dem ganzen menschlichen Geschlecht sich eine auserwählte Gemeinde zum ewigen Leben, durch seinen Geist und Wort, in Einigkeit des wahren Glaubens, von Anbeginn der Welt bis ans Ende, versammle, schütze und erhalte. Nicht die Kirche erwählt sich Gott. Nicht der Glaube schafft sich die Erwählung. Sondern Gott, der Sohn, versammelt sich seine Gemeinde. Die Initiative liegt ganz und gar bei ihm. Diese Theologen stimmen in eine gemeinsame Erkenntnis ein. Der Grund der Erwählung liegt nicht im Erwählten, sondern im Erwählenden. Das ist keine kalte, spekulative Lehre, sondern tiefer Trost des Glaubens. Wenn alles an mir hinge, wenn mein Heil vom Zittern meines Glaubens abhinge, ich müsste verzweifeln. Aber weil es an Gott hängt, ist es fest wie die Berge, die Jerusalem umgeben. Das ist der Fels, auf den die Väter von Westminster ihre Füße stellten, und sie laden dich ein, deine Füße neben die ihren zu stellen. Anwendung für das reformierte Leben. Die Lehre vom unbedingten Ratschluss Gottes ist nicht zum Zertreten der Seele bestimmt, sondern zu ihrem Trost. Sie ist nicht für den Hörsaal geschrieben, sondern für den Alltag. 6 Anwendungen entfalten, was dieser Abschnitt für dein Leben bedeutet. Erstens, diese Lehre befreit dich vom heimlichen Stolz des Vergleichs. Es liegt in der Natur des gefallenen Menschen, sich mit anderen zu vergleichen. Der Pharisäer im Tempel tat es und dankte Gott, dass er nicht war wie jener Zöllner. Auch Gläubige können dieser Versuchung erliegen. Sie blicken auf andere, die nicht glauben, und denken im Stillen, was bin ich doch anders? Ich habe das Evangelium angenommen. Ich bin zum Glauben gekommen. Ich habe mich bekehrt. Die Lehre von der unbedingten Erwählung reißt diesen Stolz mit der Wurzel aus. Wenn der Glaube nicht dein eigener Beitrag ist, sondern Gottes Geschenk, dann gibt es nichts, dessen du dich rühmen kannst. Der Unterschied zwischen dir und dem Ungläubigen liegt nicht in dir, sondern in Gott. Das tötet jeden geistlichen Hochmut und gebiert eine Demut, die Gott gefällt. Zwingli schrieb einmal, wer erkannt hat, dass Gott ihn aus freiem Willen erwählt hat, der vergleicht sich nicht mehr mit anderen. Er fällt vor Gott nieder und spricht, warum ich, Herr? Warum ich? Zweitens, diese Lehre schenkt dir Gewissheit in der Anfechtung. Es gibt Zeiten, da wankt der Glaube. Der Feind flüstert dir zu, dein Glaube ist zu schwach. Deine Liebe ist zu kalt. Du hast versagt, du hast gesündigt, du kannst nicht zu den Erwählten gehören. In solchen Stunden ist es keine Hilfe, auf den eigenen Glauben zu blicken. Der Glaube ist angefochten, wie soll er dich trösten? Die Heilige Schrift weist dich auf etwas Festeres hin. Paulus schreibt, der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen. Der Grund deiner Erwählung ist nicht dein Glaube, sondern Gottes Erkenntnis. Und Gottes Erkenntnis wankt nicht, wenn dein Glaube wankt. Bullinger tröstete eine verzagte Seele mit diesen Worten, dein Heil hängt nicht an der Stärke deines Glaubens, sondern an der Stärke deines Gottes. Ein schwacher Glaube an einen starken Christus rettet so gewiss wie ein starker. Denn es ist nicht der Glaube, der rettet, sondern Christus, den der Glaube ergreift. Drittens, diese Lehre bewahrt dich vor einer falschen Sicht der Bekehrung. Mancher meint, der Mensch sei nur halb gefallen und könne aus eigener Kraft den ersten Schritt zu Gott tun. Er müsse nur den Anstoß des Evangeliums bekommen, dann könne er sich entscheiden. Die Lehre von der unbedingten Erwählung sagt dir, dass der gefallene Mensch tot ist in Sünden. Er kann nicht den ersten Schritt tun, weil er keine geistliche Kraft hat, auch nur einen Finger zu rühren. Wenn Gott nicht zuerst handelt, handelt der Mensch nie. Calvin nannte dies die wirksame Berufung, Gott ruft nicht nur von außen durch das Wort, sondern er öffnet das Herz, dass das Wort eindringen kann. Wie Lazarus aus dem Grab kam, nicht aus eigener Kraft, sondern weil die Stimme dessen, der die Toten lebendig macht, ihn rief, so kommst du zum Glauben. Nicht weil du wolltest, sondern weil Gott dich wollte. Viertens, diese Lehre entzündet die Anbetung. Wer erkennt, dass seine Erwählung keinen Grund in ihm selbst hat, kann nur noch staunen. Warum ich? Warum hat Gott mich erwählt und nicht einen anderen, der tugendhafter, klüger, fähiger ist? Es gibt keine Antwort auf diese Frage außer der, es hat Gott gefallen. Sein Wohlgefallen ist der letzte Grund. Und das treibt in die Anbetung. Paulus schließt seine Erörterung der Erwählung im Römerbrief mit den Worten: O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Die Lehre von der unbedingten Erwählung endet nicht im Streitgespräch, sondern im Lobgesang. Sie macht stille, anbetende Herzen. Fünftens, diese Lehre gibt dir Mut zur Evangelisation. Manche fürchten, die Lehre von der Erwählung lähme den missionarischen Eifer. Warum noch das Evangelium verkünden, wenn Gott doch schon erwählt hat? Die Väter in Westminster kannten diesen Einwand und verwarfen ihn. Gottes Erwählung schließt die Mittel nicht aus, sondern ein. Gott hat nicht nur das Ziel bestimmt, dass Menschen gerettet werden, sondern auch den Weg, dass sie durch die Predigt des Evangeliums gerettet werden. Paulus wusste sich von Gott gesandt, aber er wusste sich auch von Gott getragen. Als er in Korinth auf Widerstand stieß, sprach der Herr zu ihm: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Die Erwählten waren noch nicht bekehrt, aber sie waren da, und Gott würde sie durch die Predigt sammeln. Das beflügelt die Evangelisation. Du kannst das Evangelium ausstreuen wie ein Sämann den Samen, ohne verzweifelt auf Frucht zu starren. Gott wird die Seinen sammeln, das ist seine Sache. Deine Sache ist das Ausstreuen. Sechstens, diese Lehre lehrt dich, das Geheimnis auszuhalten. Der menschliche Verstand sträubt sich gegen die Lehre von der unbedingten Erwählung. Wie kann Gott gerecht sein, wenn er einige erwählt und andere nicht? Wie kann der Mensch verantwortlich sein, wenn Gott alles bestimmt? Die Schrift beantwortet diese Fragen nicht in der Weise, wie der Verstand es wünscht. Sie stellt uns vor den lebendigen Gott und sagt: Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Das ist keine billige Ausflucht. Es ist die Anerkennung, dass es Geheimnisse gibt, die der endliche Verstand nicht durchdringen kann. Zum Glauben gehört die Demut, anzuerkennen, dass Gott größer ist als unser Denken. Nicht alles, was wahr ist, können wir erklären. Aber wir können dem vertrauen, der es erklärt. Und dieser Gott hat seine Gerechtigkeit und seine Liebe am Kreuz erwiesen. Mehr brauchen wir nicht zu wissen. Gebet. Souveräner Gott und Vater, vor dir ist kein Geschöpf verborgen, und deine Augen durchdringen die Tiefen der Ewigkeit. Du hast uns erkannt, ehe wir waren. Du hast uns geliebt, ehe wir dich lieben konnten. Du hast uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war. Herr, wir bekennen, dass unser Herz sich gegen diese Wahrheit sträubt. Wir wollen etwas sein, etwas beitragen, etwas gelten. Die Lehre von der unbedingten Erwählung nimmt uns jeden Grund, uns selbst zu rühmen. Sie stellt uns nackt vor dich, mit leeren Händen, ohne Verdienst, ohne Anspruch. Und gerade dort, in unserer Armut, begegnest du uns mit dem Reichtum deiner Gnade. Vater, wir danken dir, dass der Grund unserer Erwählung nicht in uns liegt. Wäre es anders, wir müssten verzweifeln. Unser Glaube ist oft schwach, unsere Liebe oft kalt, unser Gehorsam oft lückenhaft. Wie könnten wir bestehen, wenn unser Heil davon abhinge? Aber es hängt nicht daran. Es hängt an deinem ewigen Ratschluss, fest und unveränderlich wie dein eigenes Wesen. Wir danken dir für Jesus Christus, den Spiegel deiner Erwählung. In ihm sehen wir, was du für uns beschlossen hast, nicht Zorn, sondern Gnade, nicht Tod, sondern Leben, nicht Verwerfung, sondern Kindschaft. Wer zu ihm kommt, den wirst du nicht hinaustossen. Lass uns an ihm festhalten in den Stunden der Anfechtung, wenn der Feind uns einflüstert, wir seien nicht erwählt. Lass uns dann nicht in uns selbst blicken, wo nur Zweifel wohnt, sondern auf ihn, in dem alle Verheißungen Ja und Amen sind. Heiliger Geist, wir bitten dich für diejenigen unter uns, die noch keine Gewissheit ihrer Erwählung haben. Öffne ihre Augen für Christus. Gib ihnen Glauben, und in diesem Glauben die Gewissheit, dass du sie von Ewigkeit her geliebt hast. Lass keinen von uns sich mit der Frage quälen, bin ich erwählt? Lass uns vielmehr die Frage stellen, komme ich zu Christus? Denn wer zu ihm kommt, der ist erwählt, und wer erwählt ist, der kommt zu ihm. Gib uns Demut, Herr. Lass uns nie auf andere herabblicken, die nicht glauben, als hätten wir etwas vor ihnen voraus. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich? Lehre uns, mit Paulus zu sprechen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Vater, wir bitten dich für unsere Geschwister, die gerade durch tiefe Täler gehen. Schenke ihnen die Gewissheit, dass ihr Leiden nicht sinnlos ist. Du hast es in deinem Ratschluss verordnet, und du wirst sie hindurchtragen. Deine Erwählten gehen nicht verloren, weder im Leben noch im Sterben. Das ist unser Trost, dass wir in deiner Hand sind und niemand uns daraus reißen kann. Lass uns in dieser Welt leben als Menschen, die wissen, dass sie nicht sich selbst gehören, sondern dir. Wir sind dein Eigentum, erkauft durch das Blut deines Sohnes, versiegelt durch deinen Geist. Lass uns in dieser Gewissheit heilig, dankbar und getrost unseren Weg gehen. Dir sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus, nach dem Reichtum deiner Gnade, mit der du uns überschüttet hast in aller Weisheit und Klugheit. Amen.